Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier sind wir wieder. Meier trifft einen Mediziner. Heute ist es Dr. Cyril Haller, der in Winterthur Hals-Nasen-Ohrenarzt ist. Sie haben eine sehr schöne Visitenkarte, Herr Dr. Haller.
Danke.
Sehr simpel gestaltet, das gefällt mir. Hals, Nasen und Ohren. Bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich wissen, wie Sie sich jetzt gerade fühlen.
Jetzt gerade fühle ich mich sehr gut. Meine Frau und ich waren die letzten 2 Wochen im Urlaub. Und wir sind gestern nach Hause gekommen von Marokko, wo wir 2 Wochen lang herumreisen durften. Das heißt, ich bin sehr einerseits erholt, auf der anderen Seite hatten wir sehr viele interessante Eindrücke gewinnen können. Ich habe gut geschlafen heute, was für mich nicht immer ganz selbstverständlich ist, aber deswegen geht es mir heute sehr, sehr gut. Danke.
Ich wollte ja immer schon mal nach Marokko, weil dort zumindest in der Wüste die Lichtverschmutzung so gering ist, dass man den Sternenhimmel sieht, so wie er eigentlich ist. Konnten Sie das sehen?
Ja, wir haben tatsächlich auch eine Nacht in einem Wüstencamp verbracht. Wobei, Wüste muss man ein bisschen relativieren. Ich habe schon verschiedene Wüsten sehen dürfen. Und diese malerische Sandwüste, wie man es sich vorstellt. Das haben wir zum Beispiel in den Emiraten gesehen, bei Dubai und Abu Dhabi in der Nähe. Und die Wüste, die wir dieses Mal gesehen haben, das war eher eine karge Steinwüste um Agafay, heißt diese Region. Und das war etwas ein bisschen anders, trotzdem sehr ruhig, schön, etwas Spezielles, wenn man dann in diesen glamourösen Zelten sozusagen schlafen kann und mit einigen anderen Touristen dann in einem sehr großen Zelt ein traditionelles Abendessen genießen kann. Und der Sternenhimmel am Abend, um auf Ihre Frage zu kommen, war sehr schön. Da es nicht ein ganz so kleines Camp war und natürlich auch abends schön beleuchtet mit den ganzen Wegen, die beleuchtet waren etc., gab es ein bisschen Lichtverschmutzung, so dass es wahrscheinlich noch stärker zur Geltung gekommen wäre, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
Ja, das wäre jetzt mein Feedback an den Veranstalter. Schalten Sie doch zwischendurch mal für eine Stunde das Licht aus.
Das wäre tatsächlich sehr, sehr gut, ja. Wir haben das, erinnere ich mich jetzt gerade, tatsächlich in einem solchen Wüstenabend in Dubai konnten wir das mal genießen. Wo wir auch dann nicht die Nacht zwar verbracht haben, aber ein traditionelles Abendessen. Und da gab es dann auch mal einen Moment, wo der Veranstalter alle Lichter ausgeschaltet hat, sodass wir den Sternenhimmel sehen konnten. Und das war sehr schön. Die hatten damals noch ein paar Teleskope aufgebaut und dann konnten wir auch mal noch Jupiter mit seinen Monden und Saturn mit den Ringen etc. sehen. Und das war schon sehr eindrücklich, mal von Auge zu sehen und nicht nur auf Bildern dann.
Diesbezüglich hätte ich ja gern vor 300 Jahren gelebt, um die Natur noch als volle Natur zu erleben, hinsichtlich auf die Medizin jedoch gar nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Einerseits natürlich, weil was wir heute zur Verfügung haben, medizinisch, ist sensationell. Also ist sehr, sehr toll. Das kommt aber natürlich auch mit einer sehr hohen Komplexität. Einerseits fachlich, andererseits aber auch administrativ und organisatorisch. Vor 300 Jahren war es sicher noch anders gewesen, Arzt zu sein als heute. Man hatte damals schon auch noch sicher viel wissen müssen, viel können müssen. Man war noch mehr so der Tausendsassa und hat einfach halt alles gemacht. Ich denke, die Spezialitäten, wie es sie heute gibt, und Subspezialitäten, die waren da noch nicht so vorhanden, sondern da war man Augenarzt und Bauchchirurge und Gynäkologe und Dermatologe, alles in einem. Das medizinische Wissen war noch nicht so groß und deswegen war es sicher auch einfacher, sich das Wissen von damals über alle verschiedenen Gebiete anzueignen. Zudem war sicher auch das Thema Administration noch nicht so wie heute. Wenn mal irgendwas schief ging, dann musste man nicht direkt Angst haben, man wird verklagt, sondern dann war das halt so. Was nicht heißt, dass das gut ist, überhaupt nicht. Aber trotz alledem war es sicher in gewissen Aspekten einfacher. Auf der anderen Seite können wir sehr, sehr froh sein, dass wir nicht mehr mit der Medizin leben müssen, wie sie vor 300 Jahren vorhanden war, und die ganzen Wissensfortschritte, aber auch technologischen Fortschritte durchmachen durften, die wir machen durften in den letzten 300 Jahren und damit mit unserer Gesundheit heute an einem Punkt stehen, wie wir es noch nie gesehen haben in der Geschichte vorher. Und es geht ja nicht nur um die Behandlung von Krankheiten, sondern natürlich auch um Prävention, um das Bewusstsein, was ist gesund, was ist ungesund. Ja, ich denke, da haben wir sehr viele Fortschritte machen dürfen. Also es geht ja nicht nur Medizin zur Heilung von Krankheiten, sondern auch Medizin zur Prävention von Krankheiten. Das geht ein bisschen in ein Thema rein, was mich persönlich sehr interessiert, was eben nicht nur einfach Prävention von Krankheit ist, sondern Optimierung der Gesundheit tatsächlich, Optimierung des Wohlbefindens damit auch, weil man kann gesund sein, aber man kann auch als gesunder Mensch noch meiner Ansicht nach mehr aus seiner Gesundheit herausholen, wenn man gewisse Dinge optimiert, wie eben zum Beispiel gesunden Schlaf.
Was können Sie sonst noch empfehlen?
Ausgeglichene Ernährung, regelmäßig Sport, Kontakte mit Menschen. Es gibt sehr gute Daten, dass Menschen, die gesunde Beziehungen pflegen und sich in auch sozialen Netzwerken bewegen, ein längeres, gesünderes und erfüllteres Leben führen.
Also Einsamkeit macht krank oder zumindest deutlich weniger gesund.
Richtig.
Warum?
Ich denke, dass da sehr viele verschiedene Aspekte reinspielen. Ein sehr wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass soziale Kontakte Zufriedenheit und Glücklichkeit bringen.
Ja, und das, nicht immer.
Nein, nicht immer, auch nicht immer, aber grundsätzlich gewinnbringende soziale Kontakte führen dazu, also führen grosso modo eigentlich zu im Schnitt besserem Wohlempfinden. Es stimmt natürlich, es gibt auch Beziehungen, die nicht gewinnbringend oder gar toxisch sein können, die Gesundheit schädigen können. Da muss man sich sehr gut auswählen, mit wem man Zeit verbringt, wie man seinen Freundeskreis gestaltet tatsächlich. Familie kann man sich nicht auswählen, aber den Freundeskreis sehr wohl. Und darüber, dass soziale Kontakte, die richtigen sozialen Kontakte, mehr Glück und Zufriedenheit bringen, bin ich überzogen davon, dass dies alleine bereits zu einem höheren Gesundheitsgefühl führt. Weitere Aspekte sind sicher, dass man auch sich gegenseitig Sorge trägt in sozialen Netzwerken.
Idealerweise,
das ist so. Ich vergesse sicher im Moment jetzt gerade noch viele, viele weitere Aspekte, die da dazu beitragen. Aber es ist einfach so, dass Leute, die gesunde soziale Kontakte haben, gesünder sind. Da gibt es sehr gute Daten.
Verbleiben wir doch noch ganz kurz bei der mentalen Gesundheit. Worauf muss ich achten bei der Auswahl meines sozialen Umfelds, Ihrer Meinung nach? oder worauf achten Sie? Wir wollen ja, dass die Beziehungen einen begünstigen und weiterbringen.
Ja.
Aber wenn ich das so beobachte, es ist mir selber einige Male passiert, aber ich sehe es wirklich oft, dass die Beziehungen den Menschen überhaupt nicht gut tun. Mhm. Also die Partnerschaft, die sie wählen und dann aushalten, aber auch in Freundschaften.
Ich glaube, das mit der Partnerschaft müssen wir wahrscheinlich ausklammern, weil das ist ein zu großes Thema, was zu viele Nuancen bringt. Bei Freundschaften oder kollegialen Kontakten, da können wir ein bisschen darauf eingehen, denke ich. Grundsätzlich würde ich behaupten, man fühlt bei Freundschaften oder bei anderen Personen relativ schnell, ob sie in einem selbst positive Gefühle oder negative Gefühle auslösen. Ob sie in einem das Gefühl von Neid, Eifersucht oder dem Nicht-Genug-Sein auslösen oder ob sie ja, positive Gefühle auslösen im Sinne von Geborgenheit, Anerkennung, gegenseitigem Interesse, gegenseitiger Wertschätzung. Und ich denke, dass man bei Freundschaften darauf achten sollte, dass man einerseits der anderen Person gerne geben möchte, ohne dass es eine große Anstrengung ist. Also es sollte ein leichtes sein oder fast automatisch passieren, dass man sich bei dieser Person melden möchte. Es sollte aber gleichzeitig auch so sein, dass man merken darf, dass etwas von der anderen Seite kommt. Also dass die andere Person sich auch bei einem meldet, dass emotionale Unterstützung da ist, dass man gemeinsame Zeit genießen kann, dass man gute Gespräche führen kann. Und ich denke, dass also gute Gespräche sind für mich eines der wichtigsten Kriterien, wie ich meine Freundschaften selektioniere, würde ich sagen. Und gleichzeitig denke ich, haben alle meine engen Freunde auch in irgendeinem Aspekt des Lebens sehr positive Eigenschaften oder Errungenschaften, an denen ich auch heraufschauen kann. Also ich möchte mich mit Personen umgeben, die eine gewisse Sogwirkung erzielen können, die bei mir ein Gefühl auch auslösen können von ich möchte mich verbessern können, ohne eben genau dieses Gefühl zu bringen von ich bin nicht genug. Und das ist ein schmaler Grat sozusagen, oder? Und gleichzeitig möchte ich aber auch einen gewissen Sog auf die andere Person auswirken können und die andere Person motivieren können, sich zu verbessern. Also wenn man sich gegenseitig motivieren kann, ja, zu verbessern, dann hat man eine gewinnbringende Freundschaft. Und ich denke, das kann man schon sich aussuchen und selektionieren danach.
Das klingt gut. Ich bin da ganz bei Ihnen. Halten Sie diesen doch fortgeschrittenen Anspruch für realistisch? Anders gefragt, haben Sie denn viele Freundinnen und Freunde?
Ich würde nicht sagen, ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde, aber ich habe eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen ich sehr enge und sehr tiefe, gute Freundschaften pflege. Das ist einerseits einfach auch so entstanden und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, by design. Weil Freundschaften muss man ja auch pflegen. Und das braucht eine gewisse Zeit. Und Zeit ist eines der Dinge, die insbesondere in den letzten Jahren für mich immer rarer wurde. Also Zeit ist ein großes Mangelprodukt in meinem Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie 15, 20 Leute um mich herum hätte, die ich als meine engen Freunde bezeichnen will, müsste ich ja Zeit aufbringen können, um mit diesen 15 bis 20 Leuten regelmäßig Zeit verbringen zu können. Und das ist schlichtweg nicht möglich. Das schaffe ich nicht. Und somit habe ich eine, ich würde sagen, Handvoll sehr engen Freunden, zwischen so 4, 5 sehr enge Kontakte, mit denen ich relativ regelmäßig im Kontakt stehe und tiefe Freundschaften pflege. Und die meisten davon sind schon länger. Eine Freundschaft ist erst in den letzten Jahren entstanden und etwas, was ich sehr schön finde, muss ich sagen, weil neue alte Freunde zu finden, so gesagt, ist eigentlich etwas sehr, sehr Schwieriges, finde ich. Und ich war immer ein bisschen der Meinung, ab einem gewissen Alter wird es immer komplexer oder schwieriger, neue tiefgehende, enge Freundschaften zu finden. Habe jetzt aber eben, wie gesagt, in den letzten Jahren eine neue Freundschaft entwickelt, die sehr, sehr schön und eng wurde mit einem sehr guten Freund von mir.
Es ist ja nicht nur schwieriger, neue Freundschaften zu schließen, sondern auch alte zu pflegen. Wenn ich mit jemandem abmachen will, dann sprechen wir ja von mehreren Wochen.
Ja.
Und das wird ja auch immer via Handy erledigt. Man ruft nicht an, man ruft ohnehin nicht mehr wirklich an. Und dann gehen die Nachrichten hin und her mit Vorschlägen. Irgendwann nach 7 oder vielleicht schon nach 5 gibt man dann auf und verspricht, es später zu probieren. Dann vergehen wieder Monate.
Ja.
Ich habe in meinem Leben diverse Leute, die ich wirklich mag. Ich möchte denen näher sein. Aber es ist so schwierig, überhaupt einen Zeitpunkt zu finden, der beiden passt. Ja. Vor allem mit Menschen, die Kinder haben, da gehöre ich ja auch dazu. Die betreut man ja, dann kann man eh nichts unternehmen. Aber grundsätzlich deprimiert es mich, wenn ich denke, wie das war, als ich jung war. Da hat man angerufen, gefragt, hast du heute Zeit oder morgen?
Ja.
Oder lass uns am Wochenende? Aber das war der Zeithorizont, das ging nicht.
Ja.
Das ging nicht weiter.
Mhm.
Und wenn man dann sagte, lass uns übernächsten Dienstag, dann wurde man ausgelacht.
Mhm. Ja.
Und heute wird man ja ausgelacht, wenn man noch diese Woche was unternehmen will.
Ja, das
ist das für Sie auch so?
Das kenne ich natürlich schon auch. Also diese Terminfindungsprobleme, die kommen doch auch immer wieder mal vor. Das ist schon so. Vorteil, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist, ich habe noch keine Kinder. Das heißt,
das hilft da beim Abmachen.
Richtig, ich bin da noch freier und somit kann ich mich im Moment noch eher mal auf die Kollegen einstellen, die halt Kinder haben. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, ich rufe schon auch ab und zu mal noch an und dann entweder man macht gleich mal etwas ab, wenn man sich sieht für das nächste Treffen, oder man vereinbart etwas über das Telefon, weil eben diese 7-mal hin und her WhatsApp-Situationen, die finde ich tatsächlich etwas anstrengend.
Das ist super unbefriedigend.
Bis man dann irgendwie mal was gefunden hat, da kann man anfangen, Doodles zu machen mit seinen Kollegen, das finde ich dann noch mühsamer. Aber es gibt tatsächlich diese Situationen, wo es schwierig ist, einen Termin zu finden. Ich hatte eben mit diesem Freund, den ich gerade erwähnt habe, hatten wir mal vereinbart, dass wir einen Filmabend machen, wo wir bei ihm zu Hause uns hinsetzen und den Film Dune schauen, beziehungsweise beide Filme eigentlich. Und wir hatten dann tatsächlich irgendwo einen Termin gefunden, der irgendwie 6 bis 8 Wochen später dann war.
Ganz normal.
Und als der Termin dann kam etwas dazwischen. Und
ganz normal.
Wie es dann so sein musste, war der nächste Termin dann wieder 3, 4 Monate später erst auffindbar. Und somit hatten wir das Projekt mit unserem Filmabend irgendwie ein knappes halbes Jahr vor uns hingetragen.
Fand es dann irgendwann noch statt?
Es fand tatsächlich statt, schlussendlich aber in 2 Teilen. Wir haben dann am ersten Abend den ersten Film geschaut, und weil wir dann aber eben auch uns da wieder zwei, drei Wochen nicht gesehen hatten, was jetzt vielleicht nicht so viel klingt, aber wir sehen uns doch, ich würde sagen, 2 bis 3 Mal pro Monat im Moment, was sehr schön
sehr
ist.
Viel.
Und somit hatten wir dann beim Abendessen, sind wir so lange verhockt, dass der erste Film dann doch erst irgendwie gegen 11:30 mal gestartet hat und dann zum Ende des Films wir gedacht haben, so Nummer 2 müssen wir jetzt vertagen, haben dann tatsächlich eine oder zwei Wochen, nein, ich glaube sogar eine Woche später den nächsten Termin gleich abgemacht und gesagt, so, und dann schauen wir noch Nummer 2 und wiederholen das Ganze. Und das hat geklappt und das war sehr schön.
Es hat schon auch mit viel gutem Willen zu tun, das Ganze.
Ja,
man
ja,
muss das wollen, man, den anderen
muss,
Menschen.
Genau, man muss es wollen. Und ich denke, man muss halt sich irgendwo durch auch der Sache verpflichten. Also man muss...
auch nicht so populär.
Was ist nicht populär?
Das Verpflichten.
Ja, etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist, in eben dieser Kultur mit mal WhatsAppen und schauen wegen Termin und so weiter.
Es ist auch vieles provisorisch.
Genau. Und zu viel wird immer auf so, ja, wir schauen dann mal und es ist dann provisorisch und dann wird es eben dann doch nicht eingehalten oder es wird kurz vorher abgesagt oder es hat eben damit zu tun, dass wenn man etwas miteinander vereinbart, dass man sich auch irgendwo durch verpflichtet, diesen Termin dann auch einzuhalten.
Aber ich glaube, eben genau das ist ein Teil des Problems.
Wahrscheinlich, ja. Aber eben was zur Terminplanung, was ich gesehen oder gemerkt habe, ist einfach, entweder man muss tatsächlich miteinander sprechen, wenn man sich sieht, oder telefonieren, dass man einen Termin abmachen kann miteinander, um etwas zu vereinbaren, oder es ist dann sehr spontan. Und da habe ich eine Kultur mit meinen Freunden entwickelt, dass man auch einfach sehr spontan mal fragen kann, darf und soll. Und wenn es dann klappt, perfekt. Und wenn nicht, no hard feelings.
Das ist ja eigentlich ein verschwundenes Wort. Ich freue mich, dass es bei Ihnen noch in Gebrauch ist.
Welches?
Spontan.
Spontan, ja. Absolut. Also und spontan sind schon sehr viele tolle Treffen entstanden bei mir. Spontan einfach so, dass ich wirklich um 5 Uhr, 5:30 Uhr beim Kollegen anrufe und frage, bist du schon fertig mit Arbeiten? Gehen wir heute zusammen Abendessen? Und er sagt, ja, perfekt, meine Freundin hat eh abgemacht oder so, ich kürze meine Sportsession ab oder wir machen sogar die Sportsession gemeinsam und dann gehen wir zusammen Abendessen. Irgendwie so. Also ganz spontane Sachen finde ich immer wieder sehr, sehr schön und gewinnbringend. Und das klappt doch auch immer wieder mal. Und es klappt auch häufig mal nicht. Und das ist aber okay.
Ich denke, es ist ohnehin ein sehr schönes Kompliment, wenn ich an einem Treffen bereits das nächste vorschlage.
Ja.
Und das dann gleich vereinbart wird.
Ja, ich denke auch.
Ja. All die Dinge, die Sie hier beschreiben, klingen wirklich stabil und schön. Gratuliere, ich freue mich für Sie.
Danke.
Merken Sie, dass das Ihrer mentalen Gesundheit zuträglich ist?
Ja, absolut.
Woran?
Ich merke es daran, dass es mir nicht gut geht, wenn ich es nicht habe. Weil gerade was mentale Gesundheit angeht, wenn wir jetzt so sprechen, eben Sie sagen, das klingt alles sehr gut und sehr stabil und das ist natürlich nur eine Seite des Gesamtbildes oder das ist nur ein Aspekt des Gesamtbildes. Und um das Gesamtbild etwas besser zu verstehen, muss man natürlich auch beleuchten, dass es bei mir in den letzten Jahren, vor allem eben jetzt seit dem Gang in die Selbstständigkeit, häufig eben nicht so war, dass ich viel Zeit habe, meine engen Freunde zu sehen. Da waren verschiedene Aspekte meines Lebens, haben dazu beigetragen. Auf der einen Seite natürlich die Arbeit, die mich einerseits zeitlich, aber auch energetisch sehr fordert. Ich mache meinen Job gerne, aber ich merke auch, dass er mich energetisch fordert. Und das Zweite ist natürlich auch die Beziehung zu meiner Frau, die ja auch einen großen Platz in meinem Leben hat und haben sollte. Weiter schaue ich natürlich eben, wir hatten vorhin mal so das Thema mentale Gesundheit, aber eben auch körperliche Gesundheit, was man tun sollte, um gesund zu bleiben. Da habe ich noch erwähnt, gesund ernähren und Sport. Also ich wende auch viel Zeit dafür auf, mich gesund zu ernähren, abwechslungsreich zu ernähren und eben auch zu bewegen. Und wenn man dann all diese Aspekte in einen 24-Stunden-Tag oder eine 7-Tage-Woche verpacken muss, mit der Arbeit in der Praxis, mit der Beziehung mit der Ehefrau, mit dem Sport, mit Essen, einkaufen, kochen, wieder aufräumen, was wir zwar gemeinsam machen, aber trotzdem natürlich zeitaufwendig ist, dann bleibt am Ende tatsächlich nicht häufig sehr viel Zeit, Freunde zu sehen oder Familie zu sehen. Und wenn immer es Zeiten gab, wo ich das viel weniger hatte, merkte ich auch, dass es mir schlechter ging, mental.
Woran?
Meine Motivation war nicht dieselbe. Meine Energie für meine Arbeit oder auch alltägliche Dinge war nicht dieselbe. Ich habe sicher gemerkt, dass es... Ich bin nicht eine cholerische Person, aber trotzdem irgendwo wahrscheinlich eine kürzere Zündschnur zu haben, dass man eher irgendwie mal getriggert wird durch etwas, kann ein Aspekt sein. Am allermeisten merke ich es jedoch bei der Arbeit. Wenn ich mental stabil bin, gut ausgeruht, mich körperlich fit fühle, und da hat eben Sport und Schlaf hauptsächlich ist da zuträglich, dann mache ich meine Arbeit mit einer gewissen Leichtigkeit und auch mit mehr Freude. Wenn ich diese Voraussetzungen nicht habe, wenn ich diese Voraussetzungen nicht erfülle, mache ich meine Arbeit, würde ich behaupten, nach wie vor gut, aber es kostet mich sehr viel mehr Energie. Und das ist für mich, also die Energie, die ich aufwende für meine alltägliche Arbeit mit meinen Patienten, das ist für mich ein sehr guter Parameter, den ich für mich sehr gut merke, ob ich mental und körperlich fit bin oder nicht.
Geht mir als Lehrer genau gleich.
Kann ich mir absolut vorstellen.
Was fordert Sie denn energetisch an Ihrer Arbeit am meisten?
Ich glaube, es ist ein Mix aus zwei Sachen. Auf der einen Seite treffen wir als Ärzte jeden Tag viele Entscheidungen, die ein anderes Leben maßgeblich beeinflussen können. Das heißt, einerseits ist es das fachliche, medizinische, was sicher herausfordernd ist. Auf der anderen Seite begegne ich zwischen 20 und 30 Mal am Tag einer neuen Person. Und zum Teil kenne ich diese Personen schon von vorher, zum Teil kenne ich sie noch nicht. Aber ich habe zwischen 20 und 30 Mal eine neue Person vor mir und ich versuche jedes Mal emotional auch auf diese Person einzugehen. Also ich versuche zu spüren, wo ist diese Person emotional gerade in ihrem Tag? Kommt jemand sehr freudeversprühend in meine Sprechstunde gelaufen oder wirkt jemand schon etwas leicht depressiv oder etwas traurig oder ist jemand sehr ein bisschen verschlossen oder so, und versuche das in meiner Kommunikation zu respektieren mit dieser Person dann. Also ich versuche wirklich meine Kommunikation einerseits auf das emotionale Level der Person anzupassen, aber andererseits auch auf das intellektuelle Level der Person anzupassen. Ich muss so kommunizieren mit einem Patienten, dass er sich verstanden fühlt, erstens mal. Und da ist nicht nur die verbale Kommunikation, sondern natürlich die körperliche Kommunikation oder die nonverbale Kommunikation wichtig, dass sich jemand verstanden fühlt, das Zuhören, wie ich zuhöre. Und dann, wenn es darum geht, dass ich einen Patienten berate und einen Therapievorschlag mache, dann muss ich die Person so beraten können, dass sie den Therapievorschlag verstehen und nachher umsetzen kann. Und kommunikativ diesen Sweet Spot zu treffen, dass man emotional, intellektuell jeder Person so begegnen kann, wie es sein sollte, das ist, finde ich, doch auch eine gewisse Herausforderung. Und es kann sein, dass ich vielleicht nicht alle diese Mühe machen. Ich versuche mir aber wirklich diese Mühe zu machen, weil es mir wichtig ist, dass eben genau meine Patienten, wenn sie aus der Sprechstunde laufen, sich verstanden fühlen und verstanden haben, wie es nun weitergehen sollte, weil das ganz, ganz, ganz entscheidend ist für den Therapieerfolg. Und diese zwei Aspekte, das Medizinische und das Kommunikativ-Emotionale, das ist ein mental-emotional hoher energetischer Aufwand. Und diesen kann ich mit sehr viel mehr Leichtigkeit erledigen sozusagen oder aufbringen, wenn es mir persönlich, körperlich und mental gut geht, und verlangt sehr, sehr viel mehr von mir ab, wenn ich diese Ressourcen nicht so habe.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie immer wieder schwierige Dinge miterleben. Wie grenzen Sie sich ab nach einem solchen Tag voller Emotionen?
Das ist eine Frage, die mir schon ab und zu begegnet ist, und ich bin nicht sicher, ob ich eine gute Antwort dafür habe tatsächlich. Wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Zeit und der Erfahrung gewesen. Ich bin zwar noch verhältnismäßig einigermaßen jung, aber doch jetzt 13 Jahre im Beruf. Und wahrscheinlich hat es mich am Anfang noch eher mal mitgenommen, wenn ich irgendwie eine schwierige Geschichte gehört habe oder so, als es das jetzt tut. Trotzdem glaube ich nicht, dass es eine Abstumpfung ist, sondern irgendwie habe ich automatisch eine gewisse Resilienz entwickelt, mich da abgrenzen zu können. Gerade letzthin hatte ich eine Situation, die mir sehr nah gegangen ist während des Arbeitstages und die mich ein bisschen geschockt hat. Und zwar kam ein Vater mit seiner Tochter zu mir in die Sprechstunde, und ich hatte, die Tochter ist ein kleines Mädchen, die ist 5 Jahre alt. Und als ich das Mädchen das erste Mal gesehen hatte, war sie mit dem Großvater gekommen, und der Großvater war über die letzten 4 Jahre ein Patient von mir gewesen, der regelmäßig zur Kontrolle kam. Und zwar erst 67 Jahre alt circa war der Großvater. Dann kam eben der Vater mit der Tochter zur Sprechstunde, und ich habe ihn dann gefragt, wie es dem Großvater geht, worauf der Vater dann entgegnet hat, dass es den Großvater nicht mehr gibt, dass er vor 3 Monaten verstorben sei, überraschenderweise. Und das hat mich emotional schon auch mitgenommen. Erstens mal war es natürlich eine unangenehme Situation, in ein Fettnäpfchen zu treten auf diese Art und Weise, wobei ich konnte das ja natürlich nicht wissen. Also es war nicht etwas, was ich irgendwie bösartig falsch gemacht hätte. Aber es war natürlich für die Situation ein bisschen unangenehm gewesen. Ich habe dann natürlich mein Beileid ausgesprochen dem Herrn gegenüber, und habe das nachher noch mit meinen MPAs diskutiert. Und nahegegangen ist es mir insbesondere, weil es eben ein noch relativ junger Herr gewesen war, mit Mitte 60, und andererseits aber auch jemand, der mir persönlich sehr sympathisch gewesen ist. Ich habe es am Abend dann auch noch meiner Frau erzählt, und das war eine Situation gewesen, die mir schon nahe gegangen ist, aber trotzdem hat sie mich, würde ich sagen, dann nicht längerfristig in meiner mentalen Funktionalität oder so eingeschränkt. Also ich konnte mich dann schon auch wieder abgrenzen und gut funktionieren in meinem Alltag. Wie genau ich das mache, kann ich aber nicht beantworten, weil es nicht ein aktiver Prozess ist.
Es grenzt für Sie ab.
Ja.
Ich möchte mal ganz kurz auf die Zeit zurückkommen. Meine These ist, dass wir auch Zeit allein brauchen.
Da bin ich absolut einverstanden.
Mit gar niemandem außer uns selbst. Und ich sehe allein schon an mir, wie schwierig das ist und was es mit mir macht, wenn es mir fehlt. Ich werde dann so, ja, wie Sie es beschrieben haben, ungeduldig. Man merkt wirklich, dass ich spüre mich nicht mehr, weil ich so viel von allen anderen spüre. Und das wäre meine, wenn ich darf, Empfehlung für die mentale Gesundheit, bewusst allein zu sein. Also idealerweise eine Stunde pro Tag.
Okay.
Nicht sehr realistisch, aber deswegen nenne ich es idealerweise.
Wie kommen Sie denn auf die Empfehlung einer Stunde? Warum eine Stunde?
Weil ich denke, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis die äußere Welt sich wirklich zurückgezogen hat und die innere einen Raum finden darf. Mhm.
Würde aber bedeuten, dass es eine Stunde am Stück sein sollte?
Ich denke, ja.
Idealerweise.
Ja. Es genügt wahrscheinlich schon, das bewusst 10 Minuten lang zu machen. Mhm. Und im Zug fahren und aufs Handy schauen, ist ja nicht Zeit mit sich allein. Ich denke, es muss eine bewusste Entscheidung sein, so, jetzt bin ich mit mir und mit sonst nichts. Ja.
Was nicht heißt, dass es nicht während einer Zugfahrt geschehen kann.
Es gelingt mir viel besser im Wald oder auf dem Sofa.
Ist einfacher.
Auf dem Sofa ist natürlich die Gefahr groß, dass man dann doch wieder was anderes tut.
Ja.
Handy und Computer sind in Griffweite und der Haushalt will ja immer wieder gepflegt werden.
Ja. Ich glaube aber, was Sie gesagt haben, dass es eine bewusste Entscheidung ist oder sein soll, ist wahrscheinlich der springende Punkt. Und deswegen behaupte ich, dass es auch im Zug geschehen kann. Ich würde mir zum Beispiel ein Setting vorstellen, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch mal 15 Minuten, bis mein Zug ankommt, würde ich Noise-Canceling-Headphones anziehen, etwas Musik, was eher so in Richtung einfach Ambient-Musik oder so etwas ist, einschalten, die Augen schließen und dann mich bewusst entscheiden, so, und jetzt Zeit für mich. Und das kann ja dann verschiedentlich aussehen. Das kann sein, man möchte einfach die Gedanken fließen lassen und wahrnehmen, was die Gedanken sind. Das kann aber auch sein, dass man aktiv in Richtung Meditation zum Beispiel geht und versucht, nicht zu denken. Ein Prozess, den ich ab und zu, eben auch zu wenig häufig oder weniger häufig, als ich eigentlich gerne würde, versuche zu praktizieren. Ich bin deswegen absolut einverstanden mit Ihnen. Zeit für sich selbst ist enorm wichtig für die mentale Gesundheit und wichtig, um als Person auch weiterzukommen. Dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns als Person weiterentwickeln können, bedingt, dass wir Zeit für uns selbst haben können, reflektieren können und unsere Gedanken wahrnehmen und kennenlernen können. Und das ist etwas, was ich tatsächlich ausgelassen habe vorhin, als Sie mich gefragt haben, mentale Gesundheit. Ich habe nicht an diesen Punkt gedacht, aber gerade vorgestern, als ich mit meiner Frau in Marokko noch Abend gegessen habe, kam dieses Thema auf, dass wir eben darüber gesprochen haben, Zeit für sich selbst zu haben, weil ich ihr gesagt habe, dass das auch ein Teil davon ist, warum es Zeiten gab in den letzten Monaten, wo es mir allenfalls nicht so gut ging, weil ich eben gemerkt hatte, ich hatte auch zu wenig Zeit mit mir selbst, für mich selbst gehabt, um reflektieren zu können, um in mich kehren zu können, um einfach auch einmal ein bisschen Abstand gewinnen zu können von allem, was rundherum läuft.
Und es läuft ja rundherum sehr viel.
Unglaublich viel.
Wir kommen deswegen auch schon zu meiner nächsten These, dass das Handy ist der Hauptfeind unserer mentalen Gesundheit. Hm. Der größte Feind, wäre schöner formuliert. Mhm. Wenn ich beobachte, was es mit mir macht, mit anderen, halte ich das für höchst ungesund.
Ist es das Handy oder sind es die sozialen Medien oder ist es die konstante Erreichbarkeit. Wahrscheinlich das Handy an und für sich nicht unbedingt, aber ich denke, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus der konstanten Erreichbarkeit und sozialen Medien. Da würde ich beipflichten, da wäre ich einverstanden mit dieser These. Ich denke, das Smartphone an und für sich bietet uns ja enorm viel Erleichterung.
Keine Frage.
Es ist ein absolut fantastisches Tool, was uns unglaublich viele Dinge in unserem Alltag erleichtert. Und deswegen, auch wenn es in vielen Leben einen Platz oder einen Status gewonnen hat, der wahrscheinlich nicht gesund ist, da bin ich völlig einverstanden, ist wahrscheinlich das Smartphone per se nicht das Hauptproblem, sondern erstens die konstante Erreichbarkeit. Das heißt, wir können von extern immer wieder zu jedem gegebenen Zeitpunkt aus unseren Gedanken, aus unserem Tun herausgerissen werden, weil entweder ein Anruf kommt oder
wir einen verpassen könnten.
Ein WhatsApp kommt oder wir einen verpassen könnten. Genau. Und das kommt, und das führt natürlich jetzt, weil wir das jetzt immer so hatten, führt das in eine gewisse, man sagt auf Englisch Anxiety, dass man eben etwas verpassen könnte. Und das ist sicher ein Problem, dass wir uns sozusagen an diese konstante Erreichbarkeit fesseln und ja fast so ein bisschen Sklaven der konstanten Erreichbarkeit werden. Das andere Problem sind aber sicherlich soziale Medien. Und da sehe ich das größere Problem für das größere Hindernis für unsere Zufriedenheit und unser Glück. Und zwar aus wahrscheinlich zwei Hauptaspekten. Das eine, es gibt heute diesen Begriff Doomscrolling. Das eine ist, dass die sozialen Medien und das Handy natürlich so gemacht ist oder dass die Inhalte so gemacht sind, dass sie konstant unsere Aufmerksamkeit an sich ziehen.
Ja, also gezielt.
Ganz gezielt, oder? Und das heißt, wir können uns potenziell Stunden um Stunden mit diesen Inhalten beschäftigen, ohne gelangweilt zu werden, was wieder ganz, ganz andere über Aufmerksamkeitsspanne etc. Probleme mit sich bringt. Und in dieser Zeit machen wir ja eigentlich nichts Produktives. Also wir arbeiten nicht an einer Idee, nicht an einem Projekt, nicht an einer Beziehung. Wir sind nicht mit unseren Gedanken beschäftigt, etc. Das ist das eine Problem.
Es ist die komplette Ablenkung von allem.
Absolut. Ja, das ist das, aber das ist nur das eine Problem. Das andere Problem, und da ist, ich glaube schon, hauptsächlich die Generation Z betroffen oder extrem stark betroffen, aber auch in anderen Generationen findet sich dieses Phänomen und ich nehme mich da selbst auch nicht heraus. Ich selbst ich würde mich im Bereich Generation Y, Millennial da irgendwo ansiedeln. Das zweite Problem eben ist, dass wir uns über die sozialen Medien praktisch konstant mit anderen vergleichen. Und das Problem ist ja nicht,
dass wir... Was immer schlecht rauskommt.
Jein. Wenn man sich mit der eigenen Peer-Gruppe vergleichen würde, dann könnte das ja irgendwo motivierend sein, weil man wird, man ist im Durchschnitt immer in gewissen Aspekten des Lebens weiter als andere und in anderen Aspekten noch nicht so weit wie andere. Das heißt, es ist ein gewisses Gleichgewicht da, wo man sich doch auch weiterentwickeln kann und da ist ein gewisser Vergleich gut und motivierend. Was wir auf den sozialen Medien sehen, ist aber sozusagen das Top 1% von jedem Aspekt des Lebens. Wir sehen auf den sozialen Medien wenn es zum Beispiel um Sport geht, Fitness, Fitness-Influencer. Wir sehen, dass Top 1% von den best trainierten, best gebauten Personen, die es gibt. Und mit denen vergleichen wir uns. Wir sehen, dass Top 0,1% an Großverdienern. Wir sehen, dass Top 1% an Leuten, die eine Diät einhalten. Wir sehen, dass Top 1% an Leuten, die ihr Wohnzimmer oder ihre Küche toll eingerichtet haben. Nein, es ist so, oder? Das heißt, wir.
An den Aspekt habe ich nicht gedacht während Ihrer Aufzählung, aber das stimmt natürlich auch. Es sieht bei niemandem so aus.
Das ist eben genau. Und das ist das Problem. Wir vergleichen uns immer mit dem Top 1%. Und das Problem entsteht dann, wenn die eigene Realität dadurch verschoben wird. Und zwar so, dass wir den Eindruck haben, dass das der Normalität entspricht. Also dass
unserem Ziel auch, oder?
Genau. Es darf ein Ziel sein, es darf aber nicht passieren, dass man den Eindruck hat, alle um mich herum, die auf der Straße herumlaufen, haben diesen Lifestyle und ich nicht. Und deswegen bin ich nicht genug.
Ja, also alle, die ein Instagram-Konto
haben. Ja, genau, genau.
Nein, aber eben so erfolgreich und schön.
Genau,
und, aber und das, gut eingerichtet.
Wenn man das wirklich auch abgrenzen kann und sagen, ja, es sind eben nur diese Influencer-Leute, die dann diese Sachen auch posten. Und aber weiß, dass das nicht der realen Welt entspricht und das nicht der Durchschnitts. Die Durchschnittsperson, die ein Fitnesscenter besucht, so aussieht, dann ist das okay, wenn man dann aber eben den Eindruck hat, das müsste ja eigentlich die Messlatte sein von, das muss ich mindestens erreichen können, dann ist konstant das Gefühl von nicht genug zu sein vorhanden und das bringt ganz, ganz, ganz viel Unzufriedenheit, Unglück und viele Probleme.
Vor allem, wenn man dieses Gefühl schon aus der Kindheit kennt.
Absolut. Und deswegen ist genau Gen Z und Gen Alpha im Moment in einer ganz, ganz schwierigen Situation.
Sagt Ihnen das Wort Adultismus was?
Nein.
Also, Sie können sich wahrscheinlich denken, worum es geht. Es geht darum, dass wir Erwachsene unseren Kindern das Gefühl von Nichtgenügen schon wirklich einflößen, indem wir ihnen zu verstehen geben, dass sie dumm sind, dass ihre Meinung nichts zählt,
okay,
dass man ihnen nichts zutrauen kann, dass sie da und dafür zu klein sind. Mhm. Und das ist etwas so Normales, dass wir es nicht merken. Aber ich denke, dass das sehr oft passiert.
Ja.
Dass man Kindern nichts zutraut, weil sie klein sind, dass man glaubt, sie verstünden nichts oder würden nichts merken. Ich habe viele Leute in Trennungssituationen beraten, in schlimmen Situationen, und alle waren überzeugt, die Kinder merken nichts.
Ja.
Und man hat die Kinder auch nicht eingeweiht. Die Kinder reagieren aber stark darauf mit Essstörungen und anderen Auffälligkeiten, aber man ist überzeugt, die merken nichts. Diese Überzeugung halte ich für beinahe kriminell.
Ja, bin ich einverstanden. Der Begriff war mir bisher nicht geläufig, das Phänomen sehr wohl, dass man eben Kindern nichts zutrauen würde. Ich denke aber, wie bei so vielen Dingen, die Wahrheit befindet sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Weil auf der einen Seite ist es sicher schlecht, wenn man Kindern gar nichts zutraut und ihnen die ganze Zeit sagt, nein, dafür bist du zu klein und nein,
verstehst
du nicht, etc. Das ist sicher nicht gut. Auf der anderen Seite entspricht es auch der Realität, dass Kinder für gewisse Dinge noch zu klein sind.
Also absolut.
Wenn mein
Keine Frage.
Sechsjähriger Neffe den Eindruck hat, er könne jetzt mein Auto fahren, dann muss ich sagen, es tut mir sehr leid, aber nein, dafür bist du tatsächlich noch zu klein.
Aber wir sind uns einig, dass die Verteilung nicht in der Mitte liegt.
Da sind wir uns einig, ja. als Sie das jetzt gesagt haben, musste ich stark an meine Schwester denken. Und zwar im Positiven. Meine Schwester hat 3 kleine Jungs. Sie wohnen im Thurgau auf dem Land. Und auf diesem Spektrum, dass man Kindern eben nichts zutraut oder ihnen sehr viel zutraut, ist meine Schwester und ihr Mann befinden sich wahrscheinlich eher am Ende des sehr viel zuzutrauens. Insofern, dass meine Neffen, die sind jetzt 8, 6 und 4, die machen sehr viel, die können sehr viel. Vor allem handwerklich, landwirtschaftlich, der Mittlere, mein Patenkind, der ist sehr fasziniert mit Landwirtschaft. Der weiß unfassbar viel über den Landwirtschaftsberuf. Sie wohnen eben, wie gesagt, auf dem Land und der Nachbar ist ein Bauer. Und dieser Junge findet nichts in der Welt faszinierender und größer und besser als mit dem Nachbarn auf dem Traktor oder dem Mähdrescher oder so übers Feld fahren zu dürfen. Und
ich kann es ihm so nachfühlen.
Und zu sehen, wie er die Arbeit erledigt. Und wenn man mit diesem 6-jährigen Knaben spricht, der weiß wahnsinnig viel über, in welchem Monat muss man was säen, was muss dann beachtet werden, welche Maschinen gibt es. Der kennt jede Landmaschine. Der hat sogar vor 1,5 Jahren bereits selbst begonnen, in einem kleinen Beet Pflanzen anzusetzen oder Gemüse anzusetzen und pflegt diese Setzlinge immer wieder, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg, aber es ist ein Trial and Error und er hat einfach wirklich Freiraum, sich da zu entwickeln. Ich habe ein Foto von diesem mittleren Sohn meiner Schwester, da ist er 2,5 Jahre alt und hantiert mit einem Schlagbohrer des Vaters. Die Jungs haben eine eigene kleine Schreinerei. Der Vater ist gelernter Schreiner und hat jetzt in diesem Häuschen, was sie mieten, in einer kleinen Scheune eine Kinderschreinerei sozusagen eingerichtet, wo sie eine Werkbank haben und diverse Werkzeuge und Schraubenzieher und Hammer und Sägen. Und die Jungs, die verbringen viel Zeit in dieser Minischreinerei und nageln irgendwelche Sachen zusammen oder machen was auch immer und sind eben damit sehr handwerklich begabt, dürfen sehr viel. Also auch eben, ich bin immer, meine Eltern sind immer wieder mal schockiert, wenn der 6-Jährige dann wieder mal zur Axt greift.
Aber sie lassen ihn zur Axt greifen.
Meine Schwester ist da zwischenzeitlich sehr tiefenentspannt. Und ich finde es toll zuzusehen, wie sie sehr viel dürfen und sehr viel lernen können. Aber eben, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich wäre wahrscheinlich vielleicht nicht ganz am Ende dieses Spektrums, sondern eher ein bisschen mehr in die Mitte. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, aber ich finde es sicher wichtig auch, dass Kinder machen und ausprobieren dürfen.
Aber Sie sind überzeugt, dass Sie nicht im Gebiet des Adultismus landeten?
Ich würde sagen nicht, aber...
Und wenn Ihre Schwester es jetzt wäre, wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie sähen, dass diese Frau ihre Kinder für kleine Trottel hält?
Boah, schwierig. Anderen Leuten in die Erziehung reinzureden, ist sicher ein sehr schwieriges Thema. Auch wenn es sich um die eigene Familie handelt.
Denken Sie, es ist etwas, was man immer zu unterlassen hat, oder gibt es auch Fälle, in denen man wirklich einschreiten muss?
Nein, ich denke schon, dass es Fälle gibt, wo man einschreiten sollte. Und wenn man vor allem eine gute Beziehung zu den Geschwistern hat, dann kann man eine offene Kommunikation oder ein offenes Gespräch sicher versuchen. Und da habe ich von meiner Schwester gelernt, sie ist Psychologin, sollte man wahrscheinlich das Gespräch nicht direktiv führen, sondern dann eher interessiert, erfragend.
Warum behandelst du deine Kinder so beschissen?
Das meinen sie nicht. Nein, nein. So.
War nicht einfach ein Fragezeichen.
Genau, genau. Das ist wahrscheinlich nicht die Art und Weise, die man dann wie wahrhaftig interessiert und nachfragend sein sollte, aber ja.
Ich bin total fasziniert, Herr Dr. Haller. Das ist der Podcast, der sich am wenigsten um Medizin drehte.
Okay.
Ich halte das für ein sehr gutes Zeichen. Wir hatten einander viel zu sagen oder vor allem Sie mir. Das freut mich sehr. Danke. Damit wir das doch noch ein bisschen reinbringen, das Thema. Warum HNO?
Warum HNO? Die Hals-Nasen-Ohren-Medizin bietet sehr viel. Ich habe im Studium erst den Eindruck gehabt, ich gehe vielleicht in den Bereich Kardiologie oder irgendwie so etwas in die Richtung, habe dann aber während der Praktikumskurse gemerkt, dass so das Manuelle von der HNO mich sehr anspricht. Es gibt in der Medizin nicht viele Fächer, die eine Kombination bieten zwischen operativer und konservativer Medizin. Und die HNO ist eines der wenigen Fächer, die das bietet. Und während des Studiums hat sich für mich so ein bisschen herauskristallisiert, dass mich das Chirurgische sehr interessiert, sehr anspricht, dass ich auch ein gewisses manuelles Geschick habe und wollte aber trotzdem nicht der Vollzeitchirurg werden. Also ein Fach wie Viszeralchirurgie oder Orthopädie, wo man dann doch einen sehr großen Anteil der Zeit im Operationssaal verbringt, wollte ich trotzdem nicht wählen. Ein weiterer Punkt, der für mich wichtig war, war die Möglichkeit, in die Praxis gehen zu können. Eine eigene Praxis führen zu können, war schon früh etwas, was ich dachte, dass ich wahrscheinlich diese Richtung mal früher oder später einschlagen werde. Ich dachte zwar zuerst, dass ich im Spital noch ein bisschen Karriere machen könnte und mich dann irgendwann so in der Mitte meiner Karriere mal in die Praxis begeben würde. Das kam schlussendlich dann nicht so, aber diese Möglichkeit, einerseits im Spital tätig zu sein, aber auch in der Praxis tätig zu sein, chirurgisch tätig zu sein, aber auch konservativ, das ist sicher einer der Hauptfaktoren, was mich an der HNO fasziniert hat. Ein weiterer Faktor ist mein Patientenspektrum, was das Alter angeht, umfasst alle Alter. Mein jüngster Patient war 3 Monate alt, meine älteste Patientin war 101 Jahre alt. Also ich habe Patienten allen Alters, was ich wirklich toll finde. Also ich betreue sehr, sehr viele Leute, so um 50, 60 herum, aber ich habe auch viele Kinder und diesen Wechsel und diese Abwechslung finde ich enorm spannend. Was auch erst später so ein bisschen sich gezeigt hat, das war ein Faktor, der nicht jetzt in der initialen Phase der Wahl eine Rolle gespielt hat, war, dass wir in der HNO im Durchschnitt mit relativ gesunden Personen zu tun haben. Also wir haben meist nicht Leute, die 15 oder 20 Diagnosen mitbringen, sondern sie kommen wegen einem sehr spezifischen Problem, einem Hörproblem oder man kann nicht gut durch die Nase atmen. Manchmal sind die Probleme auch etwas komplexer. Und das hat mich aber eben auch angesprochen. Und letztlich ist die HNO zwar ein sehr kleines Fach in der Medizin, geht in sich selbst aber wieder enorm auf. Also es ist als Tätigkeitsbereich doch wieder sehr breit. Und das alles sind für mich Argumente, warum es für mich am Ende nur die HNO sein konnte.
Ich komme nochmals auf Ihre Visitenkarte zurück. Da steht Hals, Nasen, Ohren. Was ist Ihr Favorit?
Ich glaube nicht, dass ich da wählen kann.
Schade, aber okay.
Nein, tut mir leid, aber für mich ist es wirklich der Mix, der es ausmacht. Und Wenn ich jetzt auf diese Frage müsste ich mir überlegen, welche Patienten behandle ich am liebsten? Die mit Ohrproblemen, die mit Nasenproblemen oder die mit Halsproblemen? Und wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte nur noch das Patientengut von einer Gruppe, dann muss ich sagen, dann wäre der Beruf für mich nicht das Gleiche. Es gibt solche Leute. Es gibt zum Beispiel Nasenchirurgen, die machen hauptsächlich Nasenchirurgie und gehen darin völlig auf. Das wäre aber nicht meins.
Dann formulieren wir die Frage anatomisch. Welches ist das für Sie faszinierendste Körperteil? Hals, Nasen oder Ohren?
Da würde ich wahrscheinlich sagen die Nase.
Warum?
Ich finde die Nase anatomisch sehr spannend und ich denke, sie ist häufig zu wenig gut verstanden. Weil die Nase, wir sehen die Nase nur als äußeres Gerüst mit zwei Löchern und die Nase ist aber viel mehr als das. Es ist ein komplexes Konstrukt aus Schleimhaut, aus Knochen, aus Knorpel, aus verschiedenen Sinnen. Und ich denke, dem wird häufig zu wenig Gewicht gegeben oder zu wenig Wert getragen dann.
Ja, es wird ja immerhin damit gerochen.
Genau, und geatmet. Und optisch ist es eines der wichtigsten Merkmale unseres Gesichtes. Wie die Nase aussieht, entscheidet sehr, sehr, sehr viel über unser Erscheinen und ist eines der Körperteile, das von anderen Personen als erstes wahrgenommen wird.
Warum?
Es ist zentral in der Mitte unseres Gesichtes. Und wir schauen anderen Personen hauptsächlich auf Augen, Mund und in der Mitte eben die Nase.
Gut, mehr hat es ja nicht.
Nein, das ist so, aber es ist halt das Zentrum des Gesichtes. Ja, doch, es hat noch sehr viel mehr. Wir haben Haare, wir haben eine Stirn, wir haben Ohren, wir haben den Rest des gesamten Körpers.
Ja, aber wenn wir vom Gesicht sprechen, sind das schon diese drei Elemente.
Das ist schon so, ja, das ist schon so. Aber in sozialen Kontakten oder wenn man jemanden kennenlernt oder so, es gibt ja da auch Studien dazu. Ich könnte jetzt keine einzelne zitieren, aber ich habe da auch schon gehört und gelesen davon, dass man Studien gemacht hat darüber, wo Personen im Gesicht hinschauen. Und Psychologen versuchen daraus ja auch Schlüsse zu ziehen, was die Gedanken dahinter dann sind oder was das dann für Bedeutungen hat etc. Alles das geht dann, könnte ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Aber
es gibt ja den Begriff Mouth Breather.
Ja.
Sagt Ihnen das was?
Ja.
Es wird als Beleidigung benutzt.
Ja.
Erklären Sie, warum.
Es sieht nicht sehr attraktiv aus, wenn man die ganze Zeit durch den Mund atmet.
Und es wirkt etwas dümmlich.
Es wirkt etwas dümmlich tatsächlich. Es ist auch nicht so gesund. Die Atemwege trocknen schneller aus. Man hat mehr Karies wegen Austrocknung der Zähne. Eben die Atemluft wird nicht so gut befeuchtet, das ist nicht gut für die Lunge etc. Also es gibt verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass das Mundatmen nicht so gesund ist und eben es sieht tatsächlich auch nicht so toll aus. Und gerade vor einem halben Jahr oder so wurden Studien dazu gemacht, dass wenn Personen hauptsächlich durch den Mund atmen versus hauptsächlich durch die Nase atmen, dass sich während der Jugend und der Kindheit die Form des Gesichtes verändert. Und ein Gesicht einer Person, die hauptsächlich durch die Nase atmet, wird als attraktiver empfunden als das Gesicht einer Person, die hauptsächlich durch den Mund atmet. Und zwar nicht nur während der Mund offen steht, sondern tatsächlich auch wegen der Gesichtszüge, wie sie sich entwickeln können.
Also Sie raten streng vom Mundatmen ab?
Wenn immer möglich, sollte man versuchen, durch die Nase zu atmen.
Wie helfen Sie denn jemandem, zum Nose Breather zu werden?
Wir haben ja viele Patienten, die genau mit dem Problem kommen, dass sie nicht gut durch die Nase atmen können. Und auch deswegen, denke ich, ist die Nase ein sehr faszinierendes Organ, weil es ist eben nicht nur die Anatomie oder nicht nur der physikalische Luftstrom, der darüber entscheidet, wie gut wir durch die Nase atmen können. Zuerst einmal muss man, wenn man solche Patienten berät, verstehen, warum kann diese Person nicht gut durch die Nase atmen. Und ein erster Teil beinhaltet natürlich, dass man sich die Anatomie anschaut, dass man anschaut, wie ist die äußere Nase, wie sind die Nasenlöcher, wie ist das knorpelige Gerüst der Nase aufgebaut und dann auch, wie sieht das knorpelige und knöcherne Gerüst in der Nase drin aus, wie ist die Schleimhaut. Und dann muss man versuchen zu verstehen, warum ist die Anatomie so? Ist zum Beispiel die Nasenscheidewand verkrümmt, weil das einfach so gewachsen ist, oder hat es mit einem Unfall zu tun? Sind die Schleimhäute geschwollen, weil der Patient zum Beispiel an einer Allergie leidet? Oder hat es gar nichts mit einer Allergie zu tun? Und wenn man dann diese Thesen aufgestellt hat, versucht man sie natürlich zu beweisen, zum Beispiel über einen Allergietest oder über eine Bildgebung etc. Und dann beginnen wir mit Therapieansätzen. Das können Therapien sein wie Spraytherapien, Nasensprayterapien, das können chirurgische Therapien sein. Bei einer verkrümmten Nasenscheidewand zum Beispiel gibt es die Operation einer Begradigung. Bei zu stark geschwollenen Schleimhäuten versuchen wir primär eher konservativ zu behandeln, eben mit Sprays. Es gibt aber auch da chirurgische Möglichkeiten, wo man die sogenannten Nasenmuscheln, diese eben schleimhauttragenden Schwellkörper verkleinern kann. Da muss man aber eben aufpassen, dass man das nicht zu stark übertreibt. Das hat man früher zum Teil gemacht, dass man dann einfach diese Schleimhautschwellkörper abgeschnitten hat, weil man dann den Eindruck hatte, ja, dann gibt es ja mehr Platz, dann kann man mehr atmen.
Da hätte ich jetzt sogar als Laie widersprochen.
Das hat dann eben leider nicht funktioniert, weil, und da kommen wir eben zum anderen Teil, was ich gesagt habe, wie gut wir durch die Nase atmen können, hat nicht nur damit zu tun, wie viel Luft das durch die Nase fließt, sondern hat auch damit zu tun, wie gut wir diesen Luftstrom spüren können. Sehr viel hat damit zu tun, mit der Sensibilität der Nase zu tun, wie wir den Luftstrom spüren können. Also der Kältereiz, den es gibt auf der Schleimhaut, der sendet unserem Gehirn das Signal, es kommt Luft durch. Das erklärt zum Beispiel, weshalb Stoffe wie Menthol und Eukalyptus uns den Eindruck geben, frei durch die Nase atmen zu können. Es gibt einen sehr starken Kältereiz auf die Schleimhaut. Wenn man jetzt aber physikalisch messen würde, wie viel Luft geht tatsächlich durch die Nase, mit oder ohne Menthol,
es ist weniger, ist es mit
exakt gleich viel oder sogar weniger.
Ja? Eine Abschlussfrage. Kann ich mit mehr Zeit allein die Sensibilität meiner Nase steigern?
Wow, das ist ein sehr interessanter Bogen, den Sie hier spannen, zwischen zwei Themen, die wir heute besprochen haben. Meine spontane erste Antwort wäre ja. Ich würde behaupten ja. Da ich ja Schulmediziner bin, müsste ich jetzt das mit Daten und Studien belegen können. Das kann ich jetzt nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin der Überzeugung, dass es solche Daten gibt, und zwar nicht direkt über Zeit allein, sondern ich denke, es geht eher indirekt über das generelle Wohlbefinden und die mentale Stabilität, das mentale Wohlbefinden, welches sich positiv auf die Sensibilität unseres Körpers oder jetzt in diesem Fall spezifisch unserer Nase auswirkt.
Es war ja nur eine sehr zugespitzte Formulierung für das Zusammenspiel zwischen körperlicher und mentaler Gesundheit.
Absolut. Ja, da bin ich feste der Überzeugung, dass diese Behauptung stimmt. Auch aus Beobachtungen natürlich aus meinem Alltag, dass ich schon den Eindruck habe, dass wenn Personen mental, psychisch nicht sehr stabil sind, auch diesen Symptomen oder dieser Problematik von eben nicht gut durch die Nase atmen zu können, einen sehr viel höheren negativen Stellenwert dann beimessen?
Herr Dr. Haller, ich habe keine schlauere Frage als die letzte mehr im Köcher. Ich danke Ihnen für diese hochinteressante Begegnung. Was mich sehr positiv überrascht hat oder auch nicht überrascht, ich habe es nicht in diesem Ausmaß erwartet, war, dass die mentale Gesundheit so viel Raum bekommen hat in unserem Gespräch. Ich wünsche mir generell, dass mentale Gesundheit mehr Beachtung bekommt, aber ich glaube, bei Ihnen muss man hier nicht ansetzen, sondern bei anderen.
Vielen herzlichen Dank.
Es war toll, vielen Dank.
Ich fand das Gespräch auch sehr interessant. Vielen Dank für den Besuch und Ihre Fragen.
Alles Gute für Sie und alle Gesundheiten.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön. Danke.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertriftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.